Das Tagebuch der Redigonda. Gestern nachts, als ich mich auf dem Heimweg für eine Weile im Stadtpark auf einer Bank niedergelassen hatte, sah ich plötzlich in der anderen Ecke einen Herrn lehnen, von dessen Gegenwart ich vorher nicht das Geringste bemerkt hatte. Da zu dieser späten Stunde an leeren Bänken im Park durchaus kein Mangel war, kam mir das Erscheinen dieses nächtlichen Nachbars etwas verdächtig vor, und eben machte ich Anstalten, mich zu entfernen, als der fremde Herr, der einen langen grauen Überzieher und gelbe Handschuhe trug, den Hut lüftete, mich beim Namen nannte und mir einen guten Abend wünschte. Nun erkannte ich ihn, recht angenehm überrascht. Es war Dr. Gottfried Wehwald, ein junger Mann von guten Manieren, ja sogar von einer gewissen Vornehmheit des Auftretens, die zumindest ihm selbst eine immerwährende stille Befriedigung zu gewähren schien. Vor etwa 4 Jahren war er als Konzeptpraktikant aus der Wiener Statthalterei nach einer kleinen niederösterreichischen Landstadt versetzt worden, tauchte aber von Zeit zu Zeit wieder unter seinen Freunden im Kaffeehause auf, wo er stets mit jener gemäßigten Herzlichkeit begrüßt wurde, die seiner eleganten Zurückhaltung gegenüber geboten war. Daher fand ich es auch angezeigt, obzwar ich ihn seit Weihnachten nicht gesehen hatte, keinerlei Befremden über Stunde und Ort unserer Begegnung zu äußern. Liebenswürdig, aber anscheinend gleichgültig erwiderte ich seinen Gruß und schickte mich eben an, mit ihm ein Gespräch zu eröffnen, wie es sich für Männer von Welt geziemt, die am Ende auch ein zufälliges Wiedersehen in Australien nicht aus der Fassung bringen dürfte, als er mit einer abwehrenden Handbewegung kurz bemerkte: »Verzeihen Sie, werter Freund, aber meine Zeit ist gemessen und ich habe mich nur zu dem Zwecke hier eingefunden, um Ihnen eine etwas sonderbare Geschichte zu erzählen, vorausgesetzt natürlich, dass Sie geneigt sein sollten, sie anzuhören.« Nicht ohne Verwunderung über diese Anrede erklärte ich mich trotzdem sofort dazu bereit, konnte aber nicht umhin, meinem befremden Ausdruck zu verleihen, dass Dr. Wehwald mich nicht im Kaffeehause aufgesucht habe, ferner, wieso es ihm gelungen war, mich nächtlicherweise hier im Stadtpark aufzufinden und endlich, warum gerade ich zu der Ehre ausersehen sei, seine Geschichte anzuhören. Die Beantwortung der beiden ersten Fragen, erwiderte er mit ungewohnter Herbheit, wird sich im Laufe meines Berichtes von selbst ergeben. Dass aber meine Wahl gerade auf Sie fiel, werter Freund, er nannte mich nun einmal nicht anders, hat seinen Grund darin, dass Sie sich meines Wissens auch schriftstellerisch betätigen und ich daher glaube auf eine Veröffentlichung meiner merkwürdigen, aber ziemlich zwanglosen Mitteilungen in leidlicher Form rechnen zu dürfen. Ich wehrte bescheiden ab, worauf Dr. Wehwald mit einem sonderbaren Zucken um die Nasenflügel ohne weitere Einleitung begann. Die Heldin meiner Geschichte heißt Redigonda. Sie war die Gattin eines Rittmeisters, Baron T. vom Dragonerregiment X, das in unserer kleinen Stadt Z garnisonierte. Er nannte tatsächlich nur diese Anfangsbuchstaben, obwohl mir nicht nur der Name der kleinen Stadt, sondern aus Gründen, die bald ersichtlich sein werden, auch der Name des Rittmeisters und die Nummer des Regiments keine Geheimnisse bedeuteten. Redigonda, fuhr Dr. Wehwald fort, war eine Dame von außerordentlicher Schönheit, und ich verliebte mich in sie, wie man zu sagen pflegt, auf den ersten Blick. Leider war mir jede Gelegenheit versagt, ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, da die Offiziere mit der Zivilbevölkerung beinahe gar keinen Verkehr pflegten und an dieser Exklusivität selbst gegenüber uns Herren von der politischen Behörde in fast verletzender Weise festhielten. So sah ich Redigonda immer nur von Weitem. Sah sie allein oder an der Seite ihres Gemahls, nicht selten in Gesellschaft anderer Offiziere und Offiziersdamen durch die Straßen spazieren. Erblickte sie manchmal an einem Fenster ihrer auf dem Hauptplatze gelegenen Wohnung oder sah sie abends in einem holpernden Wagen nach dem kleinen Theater fahren, wo ich dann das Glück hatte, sie vom Parkett aus in ihrer Loge zu beobachten, die von den jungen Offizieren in den Zwischenakten gerne besucht wurde. Zuweilen war mir, als geruhe sie mich zu bemerken, aber ihr Blick streifte immer nur so flüchtig über mich hin, dass ich daraus keine weiteren Schlüsse ziehen konnte. Schon hatte ich die Hoffnung aufgegeben, ihr jemals meine Anbetung zu Füßen legen zu dürfen, als sie mir an einem wundervollen Herbstvormittag in dem kleinen parkartigen Wäldchen, das sich vom östlichen Stadttor aus weit ins Land hinaus erstreckte, vollkommen unerwartet entgegenkam. Mit einem unmerklichen Lächeln ging sie an mir vorüber, vielleicht ohne mich überhaupt zu gewahren, und war bald wieder hinter dem gelblichen Laub verschwunden. Ich hatte sie an mir vorübergehen lassen, ohne nur die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass ich sie hätte grüßen oder gar das Wort an sie richten können. Und auch jetzt, da sie mir entschwunden war, dachte ich nicht daran, die Unterlassung eines Versuchs zu bereuen, dem keinesfalls ein Erfolg hätte beschieden sein können. Aber nun geschah etwas Sonderbares. Ich fühlte mich nämlich plötzlich gezwungen, mir vorzustellen, was daraus geworden wäre, wenn ich den Mut gefunden hätte, ihr in den Weg zu treten und sie anzureden. Und meine Fantasie spiegelte mir vor, dass Redegonda, fern davon, mich abzuweisen, ihre Befriedigung über meine Kühnheit keineswegs zu verbergen suchte, es im Laufe eines lebhaften Gespräches an Klagen über die Leere ihres Daseins, die Minderwertigkeit ihres Verkehrs nicht fehlen ließ und endlich ihrer Freude Ausdruck gab, in mir eine verständnisvolle, mitfühlende Seele gefunden zu haben. Und so verheißungsvoll war der Blick, den sie zum Abschied auf mir ruhen ließ, dass mir, der ich all dies, auch den Abschiedsblick, nur in meiner Einbildung erlebt hatte, am Abend desselben Tages, da ich sie in ihrer Loge wiedersah, nicht anders zumute war, als schwebe ein köstliches Geheimnis zwischen uns beiden. Nun ließ ich meinen beglückenden Wahn immer weiterspielen, und so dauerte es nicht mehr lange, bis Redegonda mich in meiner kleinen, am Ende der Stadt gelegenen Wohnung besuchte und mir Seligkeiten beschieden waren, wie sie mir die armselige Wirklichkeit nie so berauschend zu bieten vermocht hätte. Auch an Gefahren fehlte es nicht, unser Abenteuer zu würzen. So geschah es einmal im Laufe des Winters, dass der Rittmeister an uns vorbeisprengte, als wir auf der Landstraße im Schlitten, Pelz verhüllt, in die Nacht hineinfuhren. Und schon damals stieg ahnungsvoll in meinen Sinnen auf, was sich bald in ganzer Schicksalsschwere erfüllen sollte. In den ersten Frühlingstagen erfuhr man in der Stadt, dass das Dragonerregiment, dem Redegondas Gatte angehörte, nach Galizien versetzt werden sollte. Unsere Verzweiflung war grenzenlos. Nichts blieb unbesprochen, was unter solchen außergewöhnlichen Umständen zwischen Liebenden erwogen zu werden pflegt. Gemeinsame Flucht, gemeinsamer Tod, schmerzliches Fügen ins Unvermeidliche. Doch der letzte Abend erschien, ohne dass ein fester Entschluss gefasst worden wäre. Ich erwartete Redegonda in meinem blumengeschmückten Zimmer. Dass für alle Möglichkeiten vorgesorgt sei, war mein Koffer gepackt, mein Revolverschuss bereit, meine Abschiedsbriefe geschrieben. Dies alles, mein werter Freund, ist die Wahrheit. Denn so völlig war ich unter die Herrschaft meines Wahns geraten, dass ich das Erscheinen der Geliebten an diesem Abend, dem letzten vor dem Abmarsch des Regiments, nicht nur für möglich hielt, sondern dass ich es geradezu erwartete. Nicht wie sonst gelang es mir, ihr Schattenbild herbeizulocken, die himmlische in meine Arme zu träumen. Nein, mir war, als hielte etwas Unberechenbares, vielleicht Furchtbares, sie daheim zurück. 100-mal ging ich zur Wohnungstüre, horchte auf die Treppe hinaus, blickte aus dem Fenster Redegondas nahen schon auf der Straße zu erspähen. Ja, in meiner Ungeduld war ich nahe daran, davonzustürzen, Redegonda zu suchen, sie mir zu holen, trotzig mit dem Recht des Liebenden und Geliebten, sie dem Gatten abzufordern. Bis ich endlich, wie von Fieber geschüttelt, auf meinem Divan niedersank. Da plötzlich, es war nah an Mitternacht, tönte draußen die Klingel. Nun aber fühlte ich mein Herz stille stehen. denn dass die Klingel tönte, verstehen Sie mich wohl, war keine Einbildung mehr. Sie tönte ein zweites und ein drittes Mal und erweckte mich schrill und unwidersprechlich zum völligen Bewusstsein der Wirklichkeit. Aber in demselben Augenblick, da ich erkannte, dass mein Abenteuer bis zu diesem Abend nur eine seltsame Reihe von Träumen bedeutet hatte, fühlte ich die kühnste Hoffnung in mir erwachen. Dass Redegonda, durch die Macht meiner Wünsche in den Tiefen ihrer Seele ergriffen, in eigener Gestalt herbeigelockt, herbeigezwungen, draußen vor meiner Schwelle stünde, dass ich sie in der nächsten Minute leibhaftig in den Armen halten würde. In dieser köstlichen Erwartung ging ich zur Türe und öffnete. Aber es war nicht Redegonda, die vor mir stand. Es war Redegondas Gatte. Er selbst, so wahrhaftig und lebendig, wie Sie hier mir gegenüber auf dieser Bank sitzen, und blickte mir starr ins Gesicht. Mir blieb natürlich nichts übrig, als ihn in mein Zimmer treten zu lassen, wo ich ihn einlud, Platz zu nehmen. Er aber blieb aufrecht stehen, und mit unsäglichem Hohn um die Lippen sprach er: »Sie erwarten Redegonda. Leider ist sie am Erscheinen verhindert. Sie ist nämlich tot.« »Tot«, wiederholte ich. Und die Welt stand still. Der Rittmeister sprach unbeirrt weiter. »Vor einer Stunde fand ich sie an ihrem Schreibtisch sitzend, dies kleine Buch vor sich, das ich der Einfachheit halber gleich mitgebracht habe. Wahrscheinlich war es der Schreck, der sie tötete, als ich so unvermutet in ihr Zimmer trat. Hier, diese Zeilen sind die letzten, die sie niederschrieb. Bitte.« Er reichte mir ein offenes, in violettes Leder gebundenes Büchlein, und ich las die folgenden Worte: »Nun verlasse ich mein Heim auf immer, der Geliebte wartet.« Ich nickte nur, langsam, wie zur Bestätigung. »Sie werden erraten haben«, fuhr der Rittmeister fort, »dass es Redegondas Tagebuch ist, das Sie in der Hand halten. Vielleicht haben Sie die Güte, es durchzublättern, um jeden Versuch des Leugnens als aussichtslos zu unterlassen.« Ich blätterte, nein, ich las. Beinahe eine Stunde las ich, an den Schreibtisch gelehnt, während der Rittmeister regungslos auf dem Divan saß. Las die ganze Geschichte unserer Liebe, diese holde, wundersame Geschichte, in all ihren Einzelheiten. Von dem Herbstmorgen an, da ich im Wald zum ersten Mal das Wort an Redegonda gerichtet hatte, las von unserem ersten Kuss, von unseren Spaziergängen, unseren Fahrten ins Land hinein, unseren Wonnestunden in meinem blumengeschmückten Zimmer, von unseren Flucht- und Todesplänen, unserem Glück und unserer Verzweiflung. Alles stand in diesen Blättern aufgezeichnet, alles, was ich niemals in Wirklichkeit, und doch alles genau so, wie ich es in meiner Einbildung erlebt hatte. Und ich fand das durchaus nicht so unerklärlich, wie Sie es, werter Freund, in diesem Augenblick offenbar zu finden scheinen. Denn ich ahnte mit einmal, dass Redegonda mich ebenso geliebt hatte, wie ich Sie, und dass ihr dadurch die geheimnisvolle Macht geworden war, die Erlebnisse meiner Fantasie in der ihren alle mitzuleben. Und da sie als Weib den Urgründen des Lebens, dort wo Wunsch und Erfüllung eines sind, näher war als ich, war sie wahrscheinlich im tiefsten überzeugt gewesen, alles das, was nun in ihrem violetten Büchlein aufgezeichnet stand, wirklich durchlebt zu haben. Aber noch etwas anderes hielt ich für möglich, dass dieses ganze Tagebuch nicht mehr oder nicht weniger bedeutete als eine auserlesene Rache, die sie an mir nahm. Rache für meine Unentschlossenheit, die meine, unsere Träume nicht hatte zur Wahrheit werden lassen. Ja, dass ihr plötzlicher Tod das Werk ihres Willens und dass es ihre Absicht gewesen war, das verräterische Tagebuch dem betrogenen Gatten auf solche Weise in die Hände zu spielen. Aber ich hatte keine Zeit, mich mit der Lösung dieser Frage lange aufzuhalten. Für den Rittmeister konnte ja doch nur eine, die natürliche Erklärung gelten. So tat ich denn, was die Umstände verlangten, und stellte mich ihm mit den in solchen Fällen üblichen Worten zur Verfügung. »Ohne den Versuch zu leugnen?« unterbrach mich Dr. Wewald herb. »Oh, selbst wenn ein solcher Versuch die leiseste Aussicht auf Erfolg geboten hätte, es wäre mir kläglich erschienen. Denn ich fühlte mich durchaus verantwortlich für alle Folgen eines Abenteuers, das ich hatte erleben wollen, und das zu erleben ich nur zu feig gewesen. »Mir liegt daran«, sprach der Rittmeister, »unsern Handel auszutragen, noch ehe Redegondas Tod bekannt wird. Es ist 1 Uhr früh, 3 Uhr wird die Zusammenkunft unserer Zeugen stattfinden, 5 soll die Sache erledigt sein.« Wieder nickt ich zum Zeichen des Einverständnisses. Der Rittmeister entfernte sich mit kühlem Gruß. Ich ordnete meine Papiere, verließ das Haus, holte 2 mir bekannte Herren von der Bezirkshauptmannschaft aus den Betten, einer war ein Graf, teilte ihnen nicht mehr mit, als nötig war, um sie zur raschen Erledigung der Angelegenheit zu veranlassen, spazierte dann auf dem Hauptplatz gegenüber den dunklen Fenstern auf und ab, hinter denen ich Redegondas Leichnam liegen wusste, und hatte das sichere Gefühl, der Erfüllung meines Schicksals entgegenzugehen. 5 Uhr früh, in dem kleinen Wäldchen ganz nahe der Stelle, wo ich Redegonda zum ersten Mal hätte sprechen können, standen wir einander gegenüber, die Pistole in der Hand, der Rittmeister und ich.
»Und Sie haben ihn getötet?«
»Nein. Meine Kugel fuhr hart an seiner Schläfe vorbei, er aber traf mich mitten ins Herz. Ich war auf der Stelle tot, wie man zu sagen pflegt.« »Oh«, rief ich stöhnend mit einem ratlosen Blick auf meinen sonderbaren Nachbar. Aber dieser Blick fand ihn nicht mehr. Denn Dr. Wewald saß nicht mehr in der Ecke der Bank. Ja, ich habe Grund zu vermuten, dass er überhaupt niemals dort gesessen hatte. Hingegen erinnerte ich mich sofort, dass gestern abends im Kaffeehaus viel von einem Duell die Rede gewesen, in dem unser Freund Dr. Wewald von einem Rittmeister namens Teuerheim erschossen worden war. Der Umstand, dass Frau Redegonda noch am selben Tag mit einem jungen Leutnant des Regiments spurlos verschwunden war, gab der kleinen Gesellschaft trotz der ernsten Stimmung, in der sie sich befand, zu einer Art von wehmütiger Heiterkeit Anlass, und jemand sprach die Vermutung aus, dass Dr. Wewald, den wir immer als ein Muster von Korrektheit, Diskretion und Vornehmheit gekannt hatten, ganz in seinem Stil, halb mit seinem, halb gegen seinen Willen, für einen anderen, glücklicheren, den Tod hatte erleiden müssen. Was jedoch die Erscheinung des Dr. Wewald auf der Stadtparkbank anbelangt, so hätte sie gewiss an eindrucksvoller Seltsamkeit erheblich gewonnen, wenn sie sich mir vor dem ritterlichen Ende des Urbildes gezeigt hätte. Und ich will nicht verhehlen, dass der Gedanke, durch diese ganz unbedeutende Verschiebung die Wirkung meines Berichtes zu steigern, mir anfangs nicht ganz ferne gelegen war. Doch nach einiger Überlegung scheute ich vor der Möglichkeit des Vorwurfs zurück, dass ich durch eine solche den Tatsachen nicht ganz entsprechende Darstellung der Mystik dem Spiritismus und anderen gefährlichen Dingen neue Beweise in die Hand gespielt hätte, sah Anfragen voraus, ob meine Erzählung wahr oder erfunden wäre, ja, ob ich Vorfälle solcher Art überhaupt für denkbar hielte, und hätte mich vor der peinlichen Wahl gefunden, je nach meiner Antwort, als Okkultist oder als Schwindler erklärt zu werden. Darum habe ich es am Ende vorgezogen, die Geschichte meiner nächtlichen Begegnung so aufzuzeichnen, wie sie sich zugetragen, freilich auf die Gefahr hin, dass viele Leute trotzdem an ihrer Wahrheit zweifeln werden. In jenem weithin verbreiteten Misstrauen, das Dichtern nun einmal entgegengebracht zu werden pflegt, wenn auch mit weniger Grund als den meisten anderen Menschen.